BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe eines BTO Refresh. Am vergangenen Sonntag haben wir an dieser Stelle über die Kriegswirtschaft gesprochen. Über die Kriegswirtschaft, in der wir uns nach Auffassung meines Gesprächspartners seit mehreren Jahren befinden, auf die sich China strategisch vorbereitet hat, auf das Szenario, auf das die Amerikaner jetzt reagieren und wo wir Europäer immer noch dabei sind, aufzuwachen und gar nicht mal im Ansatz zu erkennen, was wir tun müssen. Jetzt haben wir uns im Podcast nicht zum ersten Mal mit Geopolitik beschäftigt und nicht zum ersten Mal mit den wirtschaftspolitischen Implikationen. Bereits vor einigen Monaten haben wir dazu einen Podcast gemacht und ein Gespräch geführt, wo es um das Thema Staatskunst bzw. Geoökonomie geht. Genau dieses Gespräch und diese Diskussion wollen wir heute wieder in Erinnerung rufen. Hochrelevant, hochspannend, fangen wir also an.
Manches wäre einfach zu gut, um wahr zu sein. Ein schuldenfreier Bundeshaushalt zum Beispiel. Oder ein staatlich finanziertes Aktienpaket von 25.000 Euro. Einfach für jede Bürgerin und jeden Bürger zur Alterssicherung. Oder ein Energiepreis, der weder Menschen noch Unternehmen ins Schwitzen bringt. Oder ein Rentensystem, das funktioniert und nicht zulasten der jungen Generation geht. Ja, und dann gibt es eben Readly. Und das ist nun mal wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Bei Readly gibt es mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Readly ist nicht nur dein digitaler Zeitungskiosk, sondern vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Alles in einer App, so viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt 2 Monate für 1 Euro. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Also das ist nun wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes.
In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless. And in it, he asked a simple question: how did the communist system sustain itself? And his answer began with a greengrocer. Every morning, the shopkeeper places a sign in his window: workers of the world unite. He doesn't believe it. No one does. But he places the sign anyway to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists. When even one person stops performing, when the greengrocer removes his sign, the illusion begins to crack. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down.
Die vergangene Woche hat es in Davos nochmal eindrücklich vor Augen geführt. Die Weltordnung hat sich geändert und der kanadische Premier Mark Carney wurde zu Recht gelobt für seine eindrückliche und klare Rede.
Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
Das Lob für Bundeskanzler Friedrich Merz war auch vorhanden. Die Hörer meines Podcasts wissen, ich selber habe letzten Sonntag das Ganze etwas skeptischer gesehen, weil ich eine große und leider zu große Diskrepanz sehe zwischen dem, was Friedrich Merz auf der großen Bühne erzählt und dem, was er hierzulande tut. Doch egal, heute wollen wir blicken auf das Thema Geoökonomie, strategische wirtschaftspolitische Staatskunst. Das ist das Thema. Und darüber haben wir bereits früher gesprochen, und zwar in Folge 290 im April 2025. Und einige der Thesen, die ich damals diskutiert habe, wie auch das Gespräch, wollen wir heute in Erinnerung rufen. Geoökonomie, haben Sie noch nicht gehört, ging mir bis vor einigen Tagen ähnlich. Um was konkret geht es? Bereits über Jahrhunderte hinweg haben Großmächte immer wieder Formen gefunden, sogenannter wirtschaftlicher Staatskunst, und haben quasi versucht, so eigene Vorteile zu erzielen. Beispielsweise die Seeblockade Napoleons gegen englische Handelsschiffe. Das Ganze wurde zu einer wirklichen Disziplin der Wirtschaftswissenschaften im Jahre 1945, als der deutschstämmige Albert O. Hirschmann ein Buch veröffentlichte. Titel des Buches: National Power and the Structure of Foreign Trade. Hirschmann selbst war in Berlin geboren worden, als Kind einer säkularen jüdischen Familie, und hat dann nach Studium der Wirtschaftswissenschaften in Berlin, in Frankreich und in London im Spanischen Bürgerkrieg gegen den Faschismus gekämpft, bis er dann in den USA gelandet ist und dort verschiedene Positionen innehatte in Yale, Columbia, Harvard und am Institute for Advanced Studies in Princeton. In seinem Buch National Power and the Structure of Foreign Trade erklärt Hirschmann, wie aus Handelsbeziehungen Abhängigkeit, Einfluss und sogar Herrschaftsverhältnisse entstehen. Er betont die Möglichkeit, die es gibt, Handels- oder Finanzbeziehungen mit anderen Ländern zu unterbrechen, und er sieht darin einen entscheidenden Faktor für die Machtbasis eines Landes. Daraus folgt, dass ein Land, welches seine strategische Position im Hinblick auf seinen eigenen Handel optimal nutzen möchte, versuchen wird, Bedingungen zu schaffen, die Handelsunterbrechungen für seine Handelspartner zu einem weitaus größeren Problem machen als für sich selbst. Machen wir es einfach. Ein Land, welches seine strategische Autonomie behalten möchte, wird keine Energiepolitik betreiben, die dazu führt, dass es sich übermäßig von einem Lieferanten abhängig macht, wie beispielsweise wir von russischem Gas als Backup für den Atomausstieg. Ein solches Land, welches strategisch denkt, würde sich aber auch nicht übermäßig von einem Kunden abhängig machen, wie wir beispielsweise von China als Hauptertragsquelle für unsere Schlüsselindustrie Automobil. Dies nur, um zwei Fehler der deutschen Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte kurz zu nennen. Doch kommen wir zurück zu Albert Hirschmann. In den letzten Jahrzehnten wurde seine Arbeit weitgehend ignoriert. Auch das darf nicht verwundern. Haben wir doch vordergründig freie Märkte und Globalisierung erlebt. Und seine Ideen zur Messung von wirtschaftlichem Zwang und zur Ausübung hegemonialer Macht, also der akademische Begriff für Mobbing, waren bei den Ökonomen nicht sonderlich populär. Handelsökonomen ignorierten seine Ideen völlig, einfach deshalb, weil sie sowohl den keynesianischen als auch den neoliberalen Ideen der Ökonomie widersprachen. Nun erleben seine Thesen die große Renaissance. Pünktlich zum Handelsstreit haben Christopher Clayton, Matteo Maggiori und Jesse Schrager neue Forschungen zum Thema vorgelegt. In Putting Economics Back into Geoeconomics zeigen sie nicht nur anhand einer Fülle historischer und aktueller Beispiele auf, wie Staaten ihre Handelsposition zur Durchsetzung ihrer Interessen nutzen können, sondern auch, was andere Staaten tun können oder sollten, um sich weniger angreifbar und erpressbar zu machen. In dem Paper analysieren die drei Autoren, welche Rolle wirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Economic Statecraft spielen können und wie sie wirken. Das Paper ist wie immer natürlich in den Shownotes verlinkt. Beginnen wir mit der Definition.
Geoökonomie ist ein wirtschafts- und politikwissenschaftliches Studiengebiet, das sich mit der Frage beschäftigt, wie Regierungen ihre Wirtschaftskraft nutzen, um Einfluss auf ausländische Akteure auszuüben. Oder vielleicht sollten wir sagen, es handelt sich um ein Wirtschaftsgebiet, das sich ausschließlich diesen Themen widmet. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben Ökonomen diesem Bereich so wenig Aufmerksamkeit geschenkt, dass er bis vor kurzem kaum existiert hat. Großmächte nutzen die Verflechtungen ihrer Handels- und Finanzaktivitäten mit dem Rest der Welt, um Einfluss auszuüben und geopolitische oder wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Die Anhäufung und Ausübung dieser internationalen Macht hat Regierungen im Laufe der Geschichte beschäftigt. Die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China als rivalisierenden Mächten sind nur die jüngste Ausprägung dieses großen Spiels, das römische Kaiser Genghis Khan, die Medici und das britische Imperium gleichermaßen beschäftigt hat.
Also, hochaktuell kann man da nur sagen. Im Kern geht es um Macht.
Wir verstehen Macht als die Fähigkeit, eine ausländische Regierung oder ein Unternehmen zu einer Handlung zu bewegen, die es sonst nicht ausführen würde. Macht entsteht dadurch, dass das betroffene Unternehmen bereit ist, diese privat kostspielige Handlung zu unternehmen, um entweder einer Strafe zu entgehen oder eine Belohnung zu erhalten. Wäre das Unternehmen durch die Handlung schlechter gestellt, würde es sie nicht ausführen. Diese Partizipationsbeschränkung ist der Schlüssel zur geoökonomischen Machtprojektion. Macht wurzelt daher in der Fähigkeit, die Anreize des Ziels zu gestalten. Jede Regierung, nicht nur die globale Hegemonialmacht oder eine der Großmächte, hat die Möglichkeit, ihre nationalen Einheiten, Verbraucher oder Unternehmen durch Steuern und Regulierung zu beeinflussen. Hegemoniale Länder versuchen jedoch oft, ausländische Einheiten zu beeinflussen, über die sie keine direkte Kontrolle haben. Sie tun dies entweder, indem sie negative Konsequenzen androhen, falls das Ziel die gewünschten Handlungen nicht durchführt, wodurch die externe Option der Partizipationsbeschränkung verringert wird, oder indem sie positive Vorteile versprechen, falls das Ziel die gewünschten Handlungen durchführt, wodurch die interne Option der Partizipationsbeschränkung erhöht wird.
In diesen Tagen hat sich die US-Regierung auf eine besonders aggressive Ausübung von Macht mittels Zöllen festgelegt, wie wir wissen. Was auch mit der bedrohten Rolle als Hegemon zu tun hat. Denn die USA sind nicht der erste Hegemon in der Weltgeschichte, der um seinen Status kämpft. Und, das zeigen die Autoren auf, Geoeconomics bietet viele Hebel. Es gibt die Zölle, es gibt auch Quoten, es gibt die Regulierung, es gibt den Zugang zu Infrastruktur, den man behindern kann, es gibt Subventionen, es gibt langfristige Lieferverträge, es gibt sogar auch die Idee, dass Sovereign Wealth Funds entsprechend agieren können. Und es gibt finanzielle Restriktionen, zum Beispiel die Beschlagnahmung von Vermögenswerten. Die Liste ist nicht vollständig. Ich denke, wir sollten es anhand einiger Beispiele einmal durchgehen. Beginnen wir mit dem ersten Hebel, nämlich mit der Drohung, etwas nicht zu verkaufen, über Exportkontrollen oder entsprechende Besteuerung. Eine wirtschaftliche Drohung kann zum Beispiel sein, dass man Exportbeschränkungen oder Exportzölle für bestimmte Warengruppen erlässt. Nach dem Motto, wenn du nie und die Forderung nicht erfüllst, dann werde ich dir diese und diese Waren nicht mehr liefern. Und das ist interessant, setzt natürlich voraus, dass der Käufer, dass der Kunde diese Waren nicht woanders kaufen kann. Und das sehen wir an einem konkreten Beispiel.
Drohungen, nicht zu verkaufen, haben eine lange Geschichte und sind häufig eingesetzt worden. Beispielsweise wurden sie von der US-Regierung während des Kalten Krieges häufig als Mittel zur wirtschaftlichen Eindämmung der UdSSR eingesetzt. Der Koordinierungsausschuss für multilaterale Exportkontrollen, KUKAM, führte Listen exportkontrollpflichtiger Güter, darunter eine Nuklearliste, eine internationale Munitionsliste und eine Industrieliste. Deren Durchsetzung erforderte oft Druck auf ausländische Unternehmen oder Regierungen. Kürzlich hat die Biden-Administration den Rahmen für die Verbreitung fortschrittlicher KI-Technologien geschaffen, der den Export von KI-Technologie auf Grundlage einer dreistufigen Kategorisierung der Nähe ausländischer Länder zu den nationalen Interessen der USA beschränkt. Der Rahmen zielt darauf ab, US-KI-Exporte als Druckmittel zu nutzen, um geopolitische und technologische Zugeständnisse zu erzwingen.
Dann haben wir natürlich die Drohungen, nicht zu kaufen, beziehungsweise hohe Importzölle zu erheben. Das heißt, man versucht hier quasi, die Lieferanten entweder am Liefern zu hindern oder aber ihnen die Preise richtig zu vermiesen. Auch dafür gibt es historische Beispiele.
Diese Beschränkungen waren typisch für die merkantilistische Ära des Welthandels und hatten das erklärte Ziel, Handelsüberschüsse zu erzielen, um Gold und andere harte Münzen in einem festen globalen Angebot anzuhäufen. Napoleon verhängte von 1806 bis 1813 die Kontinentalsperre für Einfuhren britischer Waren vom europäischen Kontinent mit dem Ziel, Großbritannien zu schwächen, indem seinen Industrien wichtige Exportmärkte entzogen wurden. In den letzten 10 Jahren hat China als Reaktion auf politische Spannungen häufig damit gedroht, seinen Verbrauchern den Zugang zu diesen Produkten oder Dienstleistungen zu verweigern oder zu beschränken. Dies betraf beispielsweise 2011 norwegischen Lachs, 2019 Franchise-Rechte für die US-amerikanische NBA und 2020 australische Weine. Im Jahr 2022 führten die USA eine Koalition von Ländern an, die Sanktionen gegen Öl- und Gasimporte aus Russland verhängten, um der russischen Regierung Einnahmen zur Finanzierung ihrer Invasion in der Ukraine zu entziehen.
Einen günstigen Strom- oder Gasanbieter zu finden, ist gar nicht so leicht. In Deutschland gibt es aktuell mehrere hundert Lieferanten für Strom und Gas. Da ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Aber zum Glück gibt es Wechselpilot, deinen Wechselservice für Strom und Gas. Mit Wechselpilot musst du nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Wechselpilot sorgt dafür, dass du immer im besten Energietarif bist und das jedes Jahr. Dafür füllst du online den Tarifrechner aus und Wechselpilot schlägt dir für deinen Wohnort 3 günstigere Tarife vor. Den Preissieger, eine Expertenempfehlung und eine ökologische Alternative. Egal, wofür du dich dann entscheidest, Wechselpilot wechselt dich automatisch zu dem von dir gewählten Anbieter und übernimmt anschließend die Kommunikation mit deinem Versorger. Und rechtzeitig zum nächsten Vertragsjahr prüft Wechselpilot deine Tarife erneut und schlägt dir wieder 3 bessere Tarife vor. Du kannst dich entweder aktiv für einen entscheiden oder einfach automatisch in die Empfehlung wechseln lassen. Von dem Betrag, den du durch Wechselpilot sparst, gibst du als Servicegebühr lediglich 20% ab. So finanziert Wechselpilot seinen Service und bleibt unabhängig. Probier das doch mal aus. BTO-Hörerinnen und Hörer erhalten mit dem Code BTO20 beim ersten Wechsel 20 Euro Cashback. Mehr Informationen finden sich in den Shownotes oder unter wechselpilot.com/BTO.
Wir bewegen uns in einer Welt voller Informationen. Auf deinem Smartphone, deinem Tablet, deinem Notebook und deinen unterschiedlichen Storages liegt jede Menge wertvoller Content. Stell dir vor, du könntest dieses Wissen jederzeit intuitiv und smart nutzen. Mach es einfach mit Acrobat. Vielleicht kennst du schon Acrobat Studio. Mit Acrobat Studio findest du eine völlig neue Plattform, um deine Produktivität zu steigern, um schnell brillante Inhalte zu erstellen und intelligente Einblicke zu gewinnen. Acrobat Studio hilft dir, smarter zu arbeiten und verwendet dabei ausschließlich deine Daten für genaue und zuverlässige Ergebnisse. PDF Spaces verwandelt deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare, dialogorientierte Wissenszentren. Personalisierte KI-Assistenten helfen dir dabei, PDFs von statischen Dateien in eine dynamische Umgebung umzusetzen, in der Erkenntnisse gewonnen, Ideen generiert, Empfehlungen ausgesprochen und Informationen zusammengefasst werden können. Mit den integrierten Erstellungsfunktionen von Adobe Express generierst du auf Basis bewährter PDF-Tools und kombinierter agentenbasierter künstlicher Intelligenz neue Dokumente und visuelle Inhalte nahtlos an einem Ort, bearbeitest und teilst sie oder wertest sie aus. All das kann Acrobat Studio. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Und jetzt haben wir Donald Trump, der bereits vor dem Zollhammer in der letzten Woche die Handelspolitik als Instrumentarium zur Durchsetzung anderer politischer Interessen genutzt hat. So drohte die Trump-Regierung beispielsweise mit 25%igen Zöllen auf US-Importen aus Kolumbien, falls die kolumbianische Regierung sich weiterhin weigert, US-Militärflugzeugen mit abgeschobenen Migranten die Landung zu genehmigen. Wir wissen, am Ende hat Kolumbien nachgegeben. Doch es geht nicht nur um Strafe, es geht auch um Belohnung. Beispiel Entwicklungshilfe. Die Entwicklungshilfe wird nicht selten an ein bestimmtes Verhalten geknüpft. Das heißt, ich gebe Entwicklungshilfe und dafür kommst du mir bei den und den entscheidenden Dingen entgegen. Oder aber du stimmst in der UNO so ab, wie ich das gerne hätte. Auch das konnte man in der Vergangenheit verschiedentlich beobachten.
Es gibt zahlreiche prominente Beispiele für Entwicklungshilfe mit geopolitischen Auflagen. Der Marshallplan der US-Regierung für den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das Ziel, den sowjetischen Einfluss in Europa einzudämmen. Während des Kalten Krieges veranlasste die US-Drohung und der tatsächliche Entzug dann der Mittel für den Bau des Aswan-Staudamms an Ägypten den ägyptischen Präsidenten Nasser zu einer engeren Annäherung an die Sowjetunion.
Dann gibt es natürlich auch noch Bedrohungen oder Druckpotenziale, die sich aus Kombination verschiedener Hebel ergeben. Da geht es meistens darum, dass verschiedene Wirtschaftssektoren koordiniert werden. oder aber ein außenpolitisches Ziel und ein kommerzielles Ziel verbunden werden. Das zum Beispiel hat China in den letzten Jahren sehr interessant vorexerziert.
Beispielsweise verknüpft Chinas Belt and Road Initiative, sozusagen die neue Seidenstraße, staatliche Kreditbeziehungen mit Infrastrukturdienstleistungen und Produktionsbeziehungen. Diese Bündelung wirtschaftlicher Beziehungen trägt dazu bei, die Kreditaufnahmekapazität chinesischer Geschäftspartner zu erhöhen, indem sie mit der Beendigung von Dienstleistungen und Produktionsbeziehungen droht, falls das Land seine Kredite nicht bedient. Dadurch wird die Verpflichtung der Regierung, nicht in Verzug zu geraten, gestärkt. Tatsächlich geht die Kreditaufnahme im Rahmen der Belt and Road Initiative oft mit der Erwartung politischer Zugeständnisse einher, wie etwa einer UN-Stimme oder der Nichtanerkennung Taiwans.
Des Weiteren haben wir natürlich die Möglichkeiten, über finanzielle Bedrohungen zu agieren. Das Einfrieren von Vermögenswerten, das Blockieren von Zahlungssystemen, die Beschränkung von Auslandsinvestitionen. All das haben wir in den letzten Wochen, Monaten und Jahren erlebt, vor allem zwischen den USA und China.
Beispielsweise haben die USA, Europa und andere Devisenreserven Russlands nach dessen Invasion in der Ukraine eingefroren und haben europäischen Banken mit dem Verlust des Zugangs zu US-Finanzierungen und Zahlungen im Zusammenhang mit dem Iran gedroht. Während der Suezkrise 1957 drohten die USA der britischen Regierung beispielsweise mit dem Verkauf von Pfund Sterling, um die Devisenreserven der Bank of England zu erschöpfen und der Verhinderung der Notfallbereitstellung von Fremdwährungskrediten durch die US-Regierung oder den IWF zur Auffüllung dieser Reserven. Diese finanziellen Drohungen zielten darauf ab, die britische Regierung zum Abzug ihrer Truppen aus dem neu besetzten Suezkanal zu zwingen.
Was haben wir noch? Tja, technologische Bedrohungen. Wir können einfach sagen, wir beschränken bestimmte Technologietransfers oder verweigern die Lizenzierung von Technologien.
Jüngste Beispiele sind die Beschränkung des chinesischen Zugangs zu fortschrittlicher Halbleitertechnologie durch die USA oder die nationalen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit KI-Fähigkeiten. Diese Beschränkungen sind wirksam, wenn sie drei Schlüsseleigenschaften erfüllen. Die USA kontrollieren einen großen Teil der Technologie weltweit. Andere Chiptypen sind relativ minderwertige Substitute und Chips haben einen großen Einfluss auf die Gesamtproduktivität der betroffenen Unternehmen.
Das Ganze hängt auch mit einem Nutzen zusammen, den der Hegemon erbringt oder entziehen kann. Beispiel Finanzstabilität.
Wir stellen uns vor, dass der Hegemon als Vollstrecker der politischen Koordinierung fungiert. Eine kleine offene Volkswirtschaft hat die Möglichkeit, einem Club von Ländern beizutreten, deren Kapitalmärkte weniger unter Notverkäufen leiden. Im Gegenzug erfordert dies aber die Umsetzung einer makroprudentiellen Politik, die in- und ausländische Investoren stärker symmetrisch behandelt. Akzeptiert die Regierung die Bedingungen der Hegemonialregierung nicht, blockiert diese die Liquidierung der in den Clubländern gehaltenen Kapitalgüter. In dieser Konstellation sorgt die Hegemonialregierung für ein öffentliches Gut in Form von Finanzstabilität, woraus sich auch ihre Macht ergibt, indem sie einen eingeschränkten Zugang zu diesem stabilen Finanzsystem androht.
Die USA haben genau so einen Hebel, nämlich den Zugang zu Liquiditäts-Swap-Linien mit der US-Notenbank Fed. Um was geht es hier konkret? Ein Währungsswap ist eine Vereinbarung zwischen zwei Zentralbanken zum Währungsaustausch. Dadurch kann eine Zentralbank Fremdwährungsliquidität von der emittierenden Zentralbank erhalten, in der Regel, um diese an inländische Geschäftsbanken weiterzugeben. Beispiel: Die Banken in Europa brauchen US-Dollar. Dann ruft die EZB in New York an und sagt zur Fed: Ich brauche US-Dollar, kannst du mir die für eine Zeit leihen? Das ist dann diese Swap-Linie. Und diese Swap-Linie gehört eigentlich zum festen Instrumentarium der Notenbanken bereits seit mehreren Jahren und war auch durchaus von großer Relevanz bei Corona, aber auch in der Finanzkrise. Das ist deshalb besonders wichtig, weil es den Verfall von Vermögenspreisen stoppt, weil die Banken nicht um jeden Preis Assets verkaufen müssen, um sich Dollar zu besorgen, sondern sich eben diese Dollar bei der Notenbank geordnet beschaffen können. Die US-Notenbank Fed spielt hier naturgemäß aufgrund der Tatsache, dass der US-Dollar die Weltwährung ist, eine dem Hegemon angemessene Rolle. Und jetzt wird es interessant. Es kommen Zweifel auf, dass die US-Notenbank Fed diese Rolle auch künftig wahrnimmt. In der Financial Times erschien in der vergangenen Woche ein Artikel mit dem Titel "Will the Fed continue to assume its global responsibilities. Und dort konnte man unter anderem dieses lesen.
Während sich die Trump-Administration von ihren langfristigen globalen Verpflichtungen zurückzieht, wächst die Sorge darüber, wie ernst sie die Verantwortung nimmt, die mit der Rolle der währungspolitischen Hegemonialmacht in Krisenzeiten einhergeht. Im vergangenen Monat erklärten einige anonyme Vertreter europäischer Zentralbanken und Aufsichtsbehörden gegenüber Reuters, sie zweifelten daran, ob sie sich in Zeiten von Marktstress noch auf die Unterstützung der US-Notenbank verlassen könnten. Es besteht die Sorge, dass die Fed politischem Druck ausgesetzt sein könnte, die sogenannten Swap-Linien auszusetzen, die ausländischen Zentralbanken in solchen Momenten Dollarliquidität zur Verfügung stellen.
Es ist also nicht sicher, dass die Federal Reserve im Zweifelsfall wirklich handelt.
Erstens hängt die Handlungsfähigkeit der Fed von der Bereitschaft ihrer Mitarbeiter ab, entsprechend zu handeln, angesichts von Trumps langjährigem Misstrauen gegenüber dem Multilateralismus und seines Wunsches, Amerika an die erste Stelle zu setzen, sollte man nicht länger davon ausgehen, dass diese Zusicherung besteht. Der Präsident hat erklärt, er beabsichtige nicht, Jay Powell vor dem Ende seiner Amtszeit im Jahr 2026 als Fed-Vorsitzenden abzulösen. Die Fed unter Powell hat die Politik seiner Vorgänger fortgesetzt und die bestehenden Swap-Linien beibehalten. Der nächste von Trump ernannte Fed-Vorsitzende könnte sich jedoch dagegen entscheiden. Zweitens beruht die Handlungsfähigkeit der Fed auf einer Ermächtigung des Kongresses aus dem Jahr 1914, die solche Maßnahmen autorisiert. Der Kongress verleiht der Fed ihre Autorität und kann sie ihr auch wieder entziehen. Die derzeit 5 bestehenden Swap-Linien der Fed mit Zentralbanken in Europa, Japan und Kanada sind nicht so dauerhaft, wie viele glauben. Sie werden jährlich neu verhandelt. Und der Kongress scheint zunehmend unwillig zu sein, von Trumps Wünschen abzuweichen.
Das wäre, man kann es gar nicht anders sagen, ein Albtraum für das weltweite Finanzsystem. Und da Donald Trump nicht der Einzige ist, der das kritisch sieht, ist dieses Risiko nicht von der Hand zu weisen. Schon in der Vergangenheit gab es im US-Kongress Ärger über die vermeintliche Rettung ausländischer Unternehmen durch die US-Fed. Der Wirtschaftshistoriker Charles Kindelberger hat uns gelehrt, dass globale Stabilität von der Führungsbereitschaft und der Führungsfähigkeit des Hegemons abhängt. In seinem Buch Die Welt in der Depression 1929 bis 1939 beschreibt er die verheerenden Folgen des damals fehlenden Hegemons. Denn London war nicht mehr das Zentrum der Welt und New York noch nicht. Und genau das ist das Fatale. Wir brauchen einen solchen Hegemon definitiv im Finanzsystem, um dieses immer stabil zu halten, beziehungsweise im Zweifelsfall stabilisieren zu können. Die Notwendigkeit dieses Stabilisators namens US-Notenbank habe ich bereits angesprochen. Es war höchst sichtbar in der Finanzkrise und während Corona. Die Weltwirtschaft ist so abhängig davon, dass es funktioniert, dass es nicht verwundert, wenn immer mehr europäische Politiker und auch Banker ihre Sorgen offen aussprechen. Die Financial Times dazu.
Wenn das Vertrauen in die Bereitschaft und Fähigkeit der Fed schwindet, all jenen Liquidität bereitzustellen, die den Dollar außerhalb der USA nutzen, also praktisch der ganzen Welt, sind die Folgen weltweit spürbar. Wie ernst dieses Risiko ist, lässt sich schwer abschätzen. Doch schon die Tatsache, dass es überhaupt zur Sprache kommt, ist Grund zur Sorge.
Ich finde das ganze Thema Geoeconomics, Geoökonomie, hochspannend. Und deshalb habe ich mich mit einem der Autoren des Papers, mit Jesse Schrieger, verabredet, um mit ihm über seine Forschung zu sprechen.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX, das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint
Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der TradeGate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit TradeGate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Jesse Schrieger vom vergangenen April kommen, noch dieser Hinweis. Zurzeit gibt es ein Winterspecial des Handelsblatts. Sie können das Handelsblatt mit 40% Rabatt, gedruckt oder digital, für ein Jahr abonnieren. So erhalten Sie dann für 4,79 Euro pro Woche alle Fakten inklusive Hintergründe und starke Meinungen des Handelsblatts. Mehr Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes dieser Ausgabe und unter dem Link handelsblatt.com/wissen2026. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Jesse Schrieger vom April 2025.
Jesse Schrieger ist außerordentlicher Professor in der Abteilung für Wirtschaftswissenschaften der Columbia Business School. Er ist Gründer und Co-Direktor des Global Capital Allocation Projects, einem Forschungslabor für internationale Makroökonomie. Und er ist Mitherausgeber des Journal of International Economics.
Wie immer bei englischsprachigen Interviews folgen jetzt einige Highlights auf Deutsch und am Ende des Podcasts dann das ganze Gespräch im Original. Zunächst ging es um die Definition von Geoeconomics.
So when we think of geoeconomics, we think of how governments around the world use their economic and financial strength.
Wenn wir an Geoökonomie denken, dann denken wir daran, wie Regierungen weltweit ihre wirtschaftliche und finanzielle Stärke nutzen, um geopolitische Ziele zu erreichen. Als Ökonomen haben wir dies überall auf der Welt beobachtet. Man denkt zum Beispiel an die Einführung von Sanktionen durch die USA und ihre Verbündeten, um Länder zum Handeln zu zwingen, an Exportkontrollen für Halbleiter nach China und Elemente des anhaltenden Zollstreits. In diesem Fall handelt es sich also um etwas, das Länder weltweit praktiziert haben und das in der Weltwirtschaft eine immer wichtigere Rolle gespielt hat. Unsere Forschung der letzten Jahre hat sich zum Ziel gesetzt, einen Rahmen zu schaffen, der diese Themen mit den Werkzeugen der modernen Wirtschaftswissenschaften untersucht und versteht.
Die Erhebung von Zöllen ist also im Prinzip ein Instrument, das in der Geoökonomie seit Jahrhunderten eingesetzt wird, um politische Ziele mit wirtschaftlichen Mitteln zu erreichen. Ist das das richtige Verständnis?
Der geoökonomische Druck hat sich deutlich gezeigt, als die USA, glaube ich, in der ersten Woche der Trump-Administration Druck auf Kolumbien ausgeübt haben, als die kolumbianische Regierung keine Abschiebeflüge aus den USA akzeptieren wollte. Die Trump-Administration hat dann erklärt, wenn sie diese Abschiebeflüge nicht akzeptieren, werden die USA sie mit Zöllen oder finanziellen Sanktionen belegen. Das passt unserer Meinung nach gut in die Geoökonomie. Warum? Der Schlüsselgedanke, den wir in unserer wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit betonen, ist die sogenannte Partizipationsbeschränkung. Dabei geht es darum, dass eine Regierung sagt, ergreifen Sie diese Maßnahme, sonst müssen Sie mit negativen Konsequenzen rechnen. Die kolumbianische Regierung hat schließlich nachgegeben und Zölle sind nicht erhoben worden.
Und was ist mit den Zöllen?
To be honest right now, the
Ehrlich gesagt, die Trump-Regierung spricht von wechselseitigen Zöllen. Ich persönlich glaube nicht, dass sie wechselseitig sind. Ja, es mag ein geoökonomisches Ziel geben. Die Ambition der Trump-Regierung scheint aber darin zu bestehen, bilaterale Handelsdefizite zu schließen.
What's different here, to me, what is unclear
Die Frage ist, und es ist noch ein bisschen unklar, ob diese Zölle eine Drohung darstellen, um ein anderes Ziel der Vereinigten Staaten zu erreichen, oder ob Präsident Trump diese Zölle tatsächlich einführen will, weil er die Zölle selbst will. Ob sie als Drohung eingesetzt werden oder nicht, bestimmt ihren geoökonomischen Charakter.
Aber mit China geht das doch nicht. China ist eine weitaus größere Volkswirtschaft.
Maybe because the US and China are of comparable size, comparable power, such a threat.
Vielleicht weil die USA und China vergleichbar groß und mächtig sind, könnte eine solche Bedrohung weniger mächtig sein als in Kolumbien. Das heißt aber nicht, dass die USA nicht versucht hätten, Geoökonomie gegenüber China zu betreiben. Ein klares Beispiel für Geoökonomie ist für mich, wie die USA, angefangen unter der ersten Trump- und der Biden-Regierung dann danach, versucht haben, Chinas Aufstieg zur KI- oder Halbleitermacht zu bremsen. Die USA wollten China den Zugang zu hochmoderner Halbleitertechnologie verwehren. Der erste Gedanke der USA war, wir werden aufhören, hochmoderne Halbleiter nach China zu exportieren und wir werden aufhören, die Maschinen zu exportieren, die für die Herstellung dieser hochmodernen Halbleiter benötigt werden. Aber dann ist schnell klar geworden, Moment mal, wir produzieren diese Dinge gar nicht. Wenn die USA also solche Exporte stoppen wollen, müssen sie andere Länder und andere Unternehmen davon überzeugen, es ihnen gleich zu tun. Außenminister Mike Pompeo ist daraufhin in die Niederlande gereist, um Druck auf das niederländische Unternehmen ASML auszuüben, den Export von für die Chipherstellung wichtigen Fotolithografiegeräten nach China einzustellen. In diesem Fall mag zwar eine Asymmetrie bestehen, aber die Symmetrie zwischen den USA und China ist so groß, dass die direkte Bedrohung nicht so stark ist. Dennoch könnte es Versuche geben, einzelne Unternehmen oder andere Länder weltweit zu solchen Maßnahmen zu drängen.
Im Konflikt mit China sind die USA offensichtlich nicht so stark.
The calculation we do is essentially.
Unsere Berechnungen befassen sich im Wesentlichen mit dem wirtschaftlichen Schaden, den die USA und China erleiden, wenn sie drohen, ihre Warenexporte in andere Länder weltweit einzustellen. Dabei wird sehr deutlich, dass die USA als Industriemacht nicht der dominierende Akteur sind. China hätte mit einem einseitigen Exportstopp deutlich mehr Macht als die USA.
Ganz anders sieht es bei den Finanzmärkten aus, wobei hier die USA besonders auf die Unterstützung der Alliierten angewiesen sind, was die Politik von Trump mit den Zöllen ja noch dümmer erscheinen lässt.
However, there's one area in which the United States is much closer to, you know, the dominant.
Es gibt jedoch einen Bereich, in dem die USA dem dominierenden Monopolisten deutlich näher stehen, nämlich das internationale Finanzwesen. Daher könnte die Drohung, Finanzdienstleistungen zu sperren, sehr, sehr mächtig sein. Aber eine Sache, die wir auch aufzeigen, die USA alleine reichen nicht aus, um mit der Drohung, internationale Finanzdienstleistungen zu sperren, eine wirklich dominante Wirkung zu erzielen. All diese Sanktionen und Drohungen sind nur dann wirksam, wenn Europa, Japan, Südkorea und andere traditionelle Verbündete zusammenarbeiten. Warum? Wenn einem der Verlust des Zugangs zu einem Gut oder eben in diesem Fall einer Finanzdienstleistung droht, muss sich das bedrohte Land fragen, kann ich einen gleichwertigen Ersatz finden, abgesehen von den Ländern, die mich aussperren wollen? Und kann ich vielleicht eine zweitbeste Option finden, wenn nur die USA drohen, mich auszusperren? Wir sind in vielen Bereichen kein Monopolist hier in den USA, auch nicht im Finanzwesen.
We're not the monopolist in very many things, including finance. And so the ability to say the US has threatened you, but you can turn to Europe, dramatically weakens, you know, American, you know, geoeconomic power.
Es gibt eine Reihe von Finanzformen, in denen das Bündnis sehr mächtig ist. Und wenn ich sehe, wie die Trump-Regierung diese unilaterale Politik verfolgt, fällt mir sofort die grundsätzliche Fehleinschätzung auf, was die amerikanische geoökonomische Macht angeht. Der überwiegende Teil der amerikanischen geoökonomischen Macht geht auf verbündete Länder zurück, die mit den USA zusammenarbeiten, weil traditionelle amerikanische Verbündete eine Alternative zu Bedrohungen bieten. Die Drohung zu sagen, ich werde nicht verkaufen, ich werde diese Dienstleistung nicht erbringen, ist einfach nicht so wirksam.
Provide an alternate way around these threats. The threat to say, I won't sell, I won't provide these services is just not that powerful.
Handelt es sich also bei Geoökonomie bzw. der Ökonomie als Hebel für politische Konflikte um etwas ganz Normales? Kehrt es im Prinzip nur nach 40 Jahren Winterschlaf wieder zurück als Thema?
I don't think it is. I would call the Marshall Plan a good instance of geoeconomics.
Ich glaube nicht. Ich würde den Marshallplan als gutes Beispiel für Geoökonomie bezeichnen. Die US-Investitionen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, die mit massiven Auflagen verbunden waren. Man musste, wollte sich vom Ostblock lösen und bestimmte Reformen einleiten. Die USA haben angeboten, setzt diese politischen Maßnahmen um. Dafür gibt es jene Investitionen und Transfers. Das ist ein sehr mächtiges geoökonomisches Instrument. Die Suezkrise 1956, als Großbritannien, Frankreich und Israel den Suezkanal besetzten. Die USA drohten im Grunde mit einer Finanzkrise im Vereinigten Königreich, falls sich dieses Verhalten nicht änderte. Das war die Kernpolitik der USA, die erkannte, dass Großbritannien als Zentrum des Bretton Woods-Systems seine Wirtschaft angesichts der Abkehr der USA nicht aufrechterhalten könnte. Und das gab den USA die Möglichkeit zu sagen, wenn ihr diese Maßnahme nicht ergreifen wollt, droht euch eine Finanzkrise. Die USA haben nach dem 11. September mehrfach Druck auf Europa ausgeübt, bei SWIFT einzugreifen.
Aber hat die Geoökonomie eine Antwort darauf, wie wir aus dem Schlamassel wieder herauskommen, in dem wir uns derzeit befinden? Wir haben ja genau das. China und die USA erhöhen wechselseitig die Zölle. Ich weiß nicht, ob Donald Trump die Angriffszölle gegen China noch weiter erhöhen wird. Wir wissen nicht, was passiert. Und es könnte gut sein, dass am Sonntag, wenn dieser Podcast erscheint, schon wieder viel passiert ist. Aber was wäre denn eine geoökonomische Antwort auf die Frage, wie wir aus diesem Konflikt wieder herauskommen?
If what the US wanted was to be richer, I could give you a good answer for how the US could make itself richer and de-escalate here.
Wenn es das Ziel der USA wäre, reicher zu werden, könnte ich Ihnen eine gute Antwort darauf geben, wie sie sich bereichern und die Lage deeskalieren könnten. Wenn das politische Ziel der Vereinigten Staaten aber darin besteht, jedes bilaterale Handelsdefizit zu schließen, besteht der Ausweg darin, die Regierung irgendwie davon zu überzeugen, dass dies kein politisches Ziel ist, das die Welt besser machen wird. Es gibt keinen Grund, jedes bilaterale Handelsdefizit zu schließen, und die Zölle werden auch kein bilaterales Handelsdefizit schließen. Wenn die amerikanische Regierung ein anderes Ziel verfolgte, wäre es, glaube ich, sehr einfach. Es handelt sich um eine Art gesichtswahrenden Rückzug, genau wie bei der Verzögerung der ersten Zölle gegen Kanada und Mexiko, als die Trump-Regierung erklärt hat, es gäbe Verbesserungen beim Fentanyl-Import über die Grenze. Stimmte das? Ich habe keine Ahnung. Aber es gab eine Möglichkeit zu sagen, ah, wir haben es geschafft.
If the public objective is, and they're actually sticking to, shrinking these trade deficits,
wenn das öffentliche Ziel darin besteht, die Handelsdefizite zu senken, ist es sehr schwer, es ohne massive politische Interventionen zu erreichen. Deshalb hoffe ich, dass dieses Ziel irgendwie aufgegeben wird und man sich gesichtswahrend als Sieger erklären kann, auch wenn es für die Welt völlig offensichtlich sein wird, dass dies nicht der Fall war. Das ist zumindest meine Hoffnung.
Dies könnte Unternehmen natürlich dazu bewegen, ihre Produktion über Zeit in die USA zu verlagern. Es könnte unter Umständen dazu führen, dass das Ziel von Donald Trump teilweise erreicht wird. Denn wenn ein Unternehmen nicht weiß, ob das Risiko weiterhin besteht oder nicht, dann ist es ja unter Umständen besser, die Produktion bereits früher zu verlagern, um nicht das Risiko einzugehen.
Suppose that I was a European firm.
Nehmen wir an, ich wäre ein europäisches Unternehmen, das über Investitionen in den USA nachdenkt. Ich wäre nun mit diesen hohen Zöllen konfrontiert, weil die USA ein bilaterales Handelsdefizit mit Europa haben. Wenn die Trump-Regierung das Richtige tut und den Dienstleistungshandel in die Berechnung der Zölle mit Europa einbezieht, würden die Zölle plötzlich drastisch gesenkt, weil sie ja so ad hoc berechnet worden sind. Es ist schwer vorstellbar, dass für ein Unternehmen die optimale Antwort auf die Frage, ob es in den USA investieren sollte, nicht darin besteht, abzuwarten. Und ich denke, genau das ist der Fall.
It's hard to see how, if you are running a business, the optimal response to should I invest in the United States is not wait and see. And I think that that's the case where it's not just that you have a limited effect. It's that if the response of investment to the United States, if you had a system of tariffs that were permanent and certain, yes, I could see there in the long run why you'd have to invest in.
Wenn nicht sicher ist, ob diese Zölle tatsächlich in Kraft treten, dann sehe ich nicht, wo zumindest kurzfristig die Investitionsanreize liegen sollten. Ich neige eher dazu zu glauben, dass es in die entgegengesetzte Richtung gehen wird.
But if you're not certain whether those tariffs will be in effect, it's such a risk that I can't see it sparking investment in the short run at all. I'm most inclined to think it's going to go the opposite direction.
Das leuchtet mir ein. Was mich zu meiner letzten Frage geführt hat, ist das, was wir hier derzeit beobachten, typisch für eine Hegemonialmacht, die unter Druck steht, sich also wahrscheinlich im Niedergang befindet und ihren hegemonialen Status verliert?
The reason I'm not willing to go that far is that the policy beliefs that are driving our current crisis are so centered on the administration of President Trump. I am sympathetic to the idea that declining powers may take risky actions, that, you know, may try to combat the rise of the rising power in ways that may jeopardize the world economy.
Dass ich nicht so weit gehen möchte, liegt daran, dass die politischen Überzeugungen, die unsere aktuelle Krise antreiben, so stark auf die Regierung von Präsident Trump fixiert sind. Ich habe zwar Verständnis dafür, dass schwindende Mächte riskante Maßnahmen ergreifen, um den Aufstieg der aufstrebenden Macht auf eine Weise zu bekämpfen, die die Weltwirtschaft gefährden könnte. In diesem Fall jedoch scheint es sich um eine Reihe von Maßnahmen zu handeln, die den Niedergang der Hegemonialmacht USA beschleunigen sollen. Die Großmacht USA der heutigen Welt arbeitete in einem breiten Bündnis, in dem Länder weltweit mit den USA kooperieren wollten. Die Hoffnung der USA, ihre relative Rolle gegenüber China und die Stabilität der Weltordnung zu wahren, bestand in der weiteren Zusammenarbeit befreundeter demokratischer Länder. Denn obwohl der Anteil der US-Wirtschaft an der Weltwirtschaft zurückgegangen ist, war die Größe der, nennen wir es mal, von Amerika geführten Koalition gewaltig. Und es ist nicht so, dass jetzt viele Länder der chinesischen Koalition angehören würden. Die Welt, das westliche Bündnis, war während der Amtszeit von Präsident Biden relativ geeint. Obwohl es verlockend ist, dies als Angriff einer im Niedergang begriffenen Macht zu bezeichnen, wirkte die breitere, von Amerika angeführte Ordnung bis vor kurzem noch relativ gesund. Deshalb hoffe ich, dass es einen Weg gibt, von diesem Abgrund zurückzukommen. Aber das ist für mich im Moment die große Frage. Wird es einen Ausweg aus all dem geben, was wir in den letzten Monaten erlebt haben?
And so, while I think it's tempting to say this is the, you know, the lashing out of a declining power, there was a sense in which the broader, you know, American-led order was looking relatively healthy up to relatively recently. And so my hope is that there is some way to come back from the ledge. That to me is the big question right now. Is there going to be an off-ramp for everything we've seen over these past couple of months?
Soweit meine Auswahl der Highlights vom Gespräch mit Professor Jesse Schwieger. Das ganze Interview gleich im Anschluss. An dieser Stelle deshalb von mir nur kurz ein großes Dankeschön dafür, dass Sie erneut zugehört haben und der Hinweis auf den kommenden Sonntag, wo es wie gewohnt in einer frischen Ausgabe von Beyond the Obvious weitergeht. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter. Und nun das komplette Gespräch mit Jesse Schwieger im Original. Dear Jesse, it's a great pleasure welcoming you on my podcast.
Thank you so much. It's such a pleasure to be here.
Jesse, you have written a very timely paper with your colleagues about, you know, putting economics back into geoeconomics. And probably before we dive into how relevant it is these days, could you just probably summarize why it is such an important topic and what we're actually talking about in geoeconomics?
Absolutely. So when we think of geoeconomics, we think of how governments around the world use their economic and financial strength to achieve geopolitical aims. And as an economist, this is something we saw happening all around the world. You can think of, you know, the U.S. introducing, U.S. and allies introducing sanctions on countries to compel their action, export controls on semiconductors to China, elements of the ongoing tariff battle. And so this was a case where, in reality, this was something that countries were doing all around the world, and it was taking an increasingly prominent role in the world economy. And what our research has really been doing over the past, you know, several years now is trying to create a framework so that these issues can be, you know, studied and understood using the kind of the tools of modern economics.
So you already hinted to it, you know, because we speak in times of highly relevant geoeconomics. In principle, imposing tariffs is a tool which is used for centuries in geoeconomics, basically trying to achieve political goals with economic means. Is this a right understanding?
I would say so. I mean, so actually, let me separate what's happening right now with the ongoing tariff battle and even what's happening at the start of the second Trump administration. So what we think of as textbook geoeconomics, or where you could really see the geoeconomic pressure, was when the United States actually pressured Colombia, I believe, in the first week of the Trump administration, when the Colombian government would not accept deportation flights from the United States. The Trump administration came out and said, if you do not accept these deportation flights, the United States will hit you with tariffs or financial sanctions. And so there, we would really think of that as fitting into geoeconomics. Why? The kind of key idea that we emphasize in our work, you know, in economics, we call the participation constraint. It's the idea that what a government does is it says, say the United States says, take these given actions or you're going to face a negative consequence. You can also be done on the positive side. If you take these given actions, we will give you something that you would like, but it's a voluntary action. And so what the Trump administration did at the beginning there was basically saying to the Colombian government, they did not want to accept, you know, deportation flights from the United States. And what the United States did is essentially threaten them with tariffs, saying, take these actions or you'll be hit with these tariffs. The Colombian government eventually conceded and the tariffs were not imposed. To be honest, right now, what the Trump administration calls reciprocal tariffs, I don't really personally believe they're reciprocal. Yes, there may be, you could say a geoeconomic aim. The ambition of the Trump administration appears to be to close bilateral trade deficits. What's different here, to me, what is unclear is if these tariffs are a threat to achieve some other aim of the United States, or President Trump wants these tariffs actually imposed because he wants the tariffs themselves. And whether or not these are being used as a threat or not really determines kind of their geoeconomic nature.
But now we come into this, which I find highly fascinating piece, because let's start with US and Colombia. It's very simple. There is the world superpower and there is a small country in Latin America. So it's easy. Conceptually, it's very easy. You can say, okay, you can bully anybody who's smaller and weaker. You can bully them into doing whatever you like. But now, what's now going on concerning, you know, Trump's idea of closing deficits or achieving revenues, we don't know what he wants to achieve or both goals. We have a different situation because, you know, with China, just start with China before we come to China, is challenging the US. Trump was already putting it on the agenda in his first term. Biden continued the policy concerning China. And I think we would all agree that the US wants to prevent China from being a true challenger and, you know, to maintain its hegemonic position. So now let's look first on China versus US, because as we speak this Wednesday morning your time, Wednesday afternoon my time, which means, you know, China just announced 84%, US is already at 104% tariffs. So is this an example of where geoeconomics fails just because of the fact that the US is not in much stronger positions than China? Is this an example of why it's not working, or is it a wrong assumption?
It's hard for me to assess whether this is working or not, because I do feel the need to say that you know, the objective of the US government of closing these bilateral deficits is just a bizarre policy objective in and of itself. The way I would think of, you know, kind of stepping back in terms of the US and, you know, allied countries' competition with China for geoeconomics, before turning to the tariffs, I think one of the ways in which you could see, so yes, you can see limits of American power for actually coercing China. The ability to say, you know, take this action or, you know, you face this threat. Maybe because the US and China are of comparable size, comparable power, such a threat may be less powerful than on Colombia. But that does not mean that the United States was not trying to practice geoeconomics on China. So to me, one of the clear examples of geoeconomics has been under, you know, that started in the first Trump administration and the Biden administration, of how exactly the United States tried to slow down China's rise as, you know, an AI or semiconductor power. So the US wanted China to not be able to access or produce cutting edge semiconductor technology. So the first, you know, thought of the United States was, well, we'll stop exporting cutting-edge semiconductors to China and will stop exporting the machines you need to make the cutting-edge semiconductors to China. And then the U.S. shortly realized, wait a second, we actually don't produce those things. So if the United States wants to cut off those types of exports, what they have to do is actually convince other countries and other firms to do so. And so the major way in which the United States actually did this was, you can say, pressure, coerce, ask its friends. So, kind of a famous example during the first Trump administration is, Secretary of State Mike Pompeo, went to the Netherlands to essentially help pressure the Dutch company ASML to stop exporting, photolithography equipment to China. And so that would be a case where, yes, there may be so much symmetry between the US and China that the direct threat may not be powerful, but you could still see this attempt to pressure individual firms or other countries around the world to, take these actions.
Yeah, but this also means then normally, if you come back to the what's going on right these days, it would have been much smarter by the Trump administration to say we try to have the Europeans on board if we are challenging China, because you can criticize China for some aspects. They are not as open as we are. They are always forced to have JVs and so on and so on. They are not as good in protecting intellectual property. So there are things that you could come up and say, but going on and basically challenging everybody at the same time, the relative position of the U.S. is not strong enough to win such a situation.
Absolutely. And so one of the things that comes out of our research, and so this is something we look at in our paper, A Theory of Economic Coercion and Fragmentation. What we tried to do is actually to quantify the sources of American and Chinese geoeconomic power. And so here, I'm happy to talk about ways in which, I think a more effective way to conduct geoeconomics is to try to pull countries closer to you, to make them better off if they deal with you, so that, you can both achieve your aims and actually leave the countries you're dealing with better off. Leaving that aside from now, one way in which great powers can conduct this is essentially by threatening to make rivals worse off. And so the calculation we do is essentially how much economic damage can the United States and China do if they threaten to, cut off exports of their goods to other countries around the world. And one of the things that comes out very clearly is that as a manufacturing power, the United States is not the dominant player, and China unilaterally threatening to cut off exports would have significantly more power than the United States doing so. However, there's one area in which the United States is much closer to, the dominant, monopolist, and that's actually in international finance. And so the threat to cut off financial services could be very, very powerful. But one of the things we show is exactly what you said. The United States alone is not sufficient to threatening to cut off even international finance to have a dominant effect. All of these sanctions and threats are only powerful when Europe, Japan, South Korea, and other traditional allies work together. Why? When you are threatened with the potential loss of access to a good or financial service, what the threatened country has to ask themselves is, how close of a substitute can I find, outside of the countries cutting me off? Am I able to find a second best option? Now, if only the United States is threatening to cut you off, we're not the monopolist in very many things, including finance. And so the ability to say the U.S. has threatened you, but you can turn to Europe, dramatically weakens, American, geoeconomic power. With Europe, there are a number of forms of finance where, the alliance together is quite powerful. And as I see the Trump administration pursuing these unilateral policies, one of the things that jumps out immediately is this, essentially misassessment of the sources of American geoeconomic power. The overwhelming share of American geoeconomic power comes from allied countries working with the United States together, because if traditional American allies provide an alternate way around these threats, the threat to say, I won't sell, I won't provide these services, is just not that powerful.
So if you go through the different geoeconomic strategies, because you've got tariffs, but you got sanctions on financial systems or whatever, you can even have, you can freeze assets and whatsoever. And with your view around historic examples, what is normally most used and what's normally the most successful tool in geoeconomics. You were asked by Trump last November and said, you know, look, I'm now in power and I want to slow down China's progress and whatsoever. And I want to use geoeconomics. What would you have proposed as being the most powerful tool for the US?
So it's interesting how I'll answer this now. And it's amazing how naive my answer is going to sound now, given just how much alliances have fragmented. If I wanted to combat China's rise, the ask that I would have had for American allies was, you know, if the Trump administration was going to increase, say, its geoeconomic battle in China, say, with tariffs, financial exclusion, the ask is some version of, I want you to do that with the United States. And how would I get the, you know, allies to come with the United States? I would offer inducements. I would offer to lower my tariffs on Canada, Mexico, Europe, Japan, South Korea. I'm sure I'm missing, traditional allies in that list. But the idea would be, if you want to build a coalition, the ask is, together, we are able to form a much larger market. China is very dependent, with a $1 trillion trade surplus now. China's economic growth is very, very dependent on access to export markets. The U.S. unilaterally putting tariffs on, I'm sure this is going to be a large concern in Europe immediately. The immediate attempt now of China will be to search for other export markets. The same kind of forces of oversupply that the U.S. is worried about is going to be heightened everywhere else. That's a very different world than if the aim was to essentially say, let's deepen the coalition and go at this together, in the sense that in a way that you really saw originally with the response of Western allies with Russia's invasion of Ukraine, where those financial sanctions were effectively joint.
But still not very effective.
No, and I think that this is one of the areas where I think that the power of geoeconomics and sanctions tends to be underestimated. And this is something our work emphasizes, the difference between what we call off-path threats and on-path sanctions. A lot of the power of geoeconomics is when countries accede and you don't necessarily see it. If you take this action that the United States doesn't like, you will be hit with sanctions. For some countries, that's a remarkably powerful threat. Knowing that if they take that action, that they will be cut off from access to the US markets, we don't see them taking those actions. We don't see those sanctions put in place. When Russia invaded Ukraine, it knew it was going to be hit with sanctions. We can argue about whether it thought, I bet you that Russia was surprised that Switzerland went along with the sanctions. Maybe there they were surprised at the degree.
Also freezing the assets. I think this was a big surprise.
Exactly. I think that you could say there was a surprise at the degree of unity, but I don't think it was a surprise that they were hit with sanctions. When contemplating invading Ukraine, there was knowledge of sanctions are coming. They would like to do this anyway. And they took massive steps ahead of time to insulate themselves. One of the challenges that, when it comes to, say, establishing the global role of the dollar, something that I think the entire world is looking at today with the recent moves in bond markets, we always first want to look at, the role of the dollar in central bank reserves. We want to see what share of central bank reserves are being held in US dollars. And everybody relies on this data from the IMF called COFR, where you can, this is what the financial press will update, every quarter when this data comes out. And the challenge is it's all aggregated. All you can see is every single country, tells the IMF, this is how many dollars I have, but you can never go country by country. The exception was Russia, because in the wake of the sanctions imposed on it following the first invasion of Crimea, Russia went out and said they wanted to tell the world, we have gotten out of US dollars in our reserves and we own Chinese renminbi. And so there's a sense in which they did take actions aiming to insulate their economy such that if they invaded, they would be able to handle the sanctions. And so I think that there is a sense in which when sanctions are imposed, there are certain, of course, there's going to be, times when countries make a mistake. We didn't think we'd be hit with sanctions. But why would one reason why it looks like in the real world that imposed sanctions don't change behavior? Because often the countries that end up getting sanctioned know that this behavior is going to have them sanctioned. And so they don't do it ex ante. we don't actually see a lot of these threats put on allies, close countries. And that's what makes this current moment so different. You know, the imposed 25% tariffs on Canada, it's just a massively larger shock than any amount of American sanctions on Russia. And so I think that in some sense, the power of geoeconomics is changing behavior before it occurs. It's very hard to prove. It's one of the things actually I'm spending most of my academic time working on now. But I do believe that's kind of the power of these tools.
But now preparing, you know, one of my questions on my list was, you know, where are we naive? Because the starting point of the work is the book of Alfred Hirschman from 1945. So he was the one bringing it to life. Then in your paper, you lay out that basically economists didn't care and political sciences and others, they cared more. But, you know, we had this huge wave of globalization and the new world order, the end of the conflict or whatever, the paradise on earth after 1989 when the wall came down and so on. Is geoeconomics, is economics as a lever for political conflicts, is it just returning after 40 years of hibernation?
I don't think it is. I think there's a meaningful sense in which I would call the Marshall Plan a good instance of geoeconomics. The United States investment in Europe in the wake of the Second World War, that came with massive strings attached. You had to disassociate from the Soviet bloc. You had to institute certain reforms. But that's a case where the offer was take these political actions and you can get these investments, these transfers from the United States. That's a very powerful geoeconomic tool. The Suez Crisis in 1956, the United States, when the UK, France, and Israel seized the Suez Canal, the United States essentially threatened to trigger a financial crisis in the United Kingdom if those behaviors were not changed. That was a core policy that the United States realized that as the center of the Bretton Woods system, the UK could not maintain its economy in the wake of the US turning against it. And that gave the United States the ability to say, take this action that you do not want to take, or you face a financial crisis. Now, we certainly saw, particularly over the past few decades, a movement to the rules-based international order. And I think to me, the big question that my co-authors and I really wrestle with is how much is that post-war order the absence of geoeconomics or one particular incarnation of it? The post-war system was very much set up and led by the United States. And I think if there's one thing that is really shining through with what's happening with the Trump administration right now, it's that if the United States is not a benevolent power, okay, we can debate how much it was, how much it was self-interested. Even if the United States is purely self-interested and always was, it could make itself a lot better off by leaving plenty of the rents to other countries. I would argue that over the past, several decades, the world knew that linking itself up to the dollar left itself vulnerable to sanctions or U.S. controls. You know, the U.S. is pressured Europe to intervene with SWIFT post 9/11 a number of times. However, if the US left enough of the surplus, enough of the benefit to the rest of the world would be happy to say, we know that you might be taking a little bit more of this pie than we are, but we're left better off. We can do it. When I think in terms of the theory we have written down and we have been working with, one of the things that you see is suppose that the most powerful country, the United States, decides that I want to actually take all of the surplus from the relationship. Well, then what's the only rational reaction of countries around the world to insulate themselves from the threat? And so actually returning to the Colombia example, yes, the Trump administration may have gotten what they wanted in the short run. However, I'm not willing to call that a policy success. Every country around the world saw that in order to accept a very narrow policy of the administration, they were willing to threaten a country very close to the United States with financial Armageddon. They were willing to say that we will cut you off from the dollar-based financial system and try to cripple your real economy unless you accept these flights. They may have given in the short term, but the only rational reaction of every country around the world is to say, what can I do to insulate myself from that type of pressure in the future? And to me, that's the big difference. If you view the world as kind of a one-shot game, we're going to play it once, then threatening to make somebody worse off today, and then, you know, extracting the difference, you're giving them a threat and say, take this action or give me this money. Yes, you can extract it. But if they know that you're going to make that threat year after year after year, they're going to take action so that they're less dependent on the dollar, less reliant on U.S. imports, so that you can get less and less going forward. That's very different than a world where what the United States is providing is global public goods. You stay with the United States, you have access to the lender of last resort facility of the U.S. You have a myriad other, you know, security guarantees. And yes, maybe there are some, you know, strings attached. You know, the U.S. frequently imposes Buy American on, you know, on its aid when the U.S. gave foreign aid. But that's the sense in which if you're encouraging countries to take actions that they wouldn't take independently by offering to make them better off if they do take those actions, going forward, they have no desire or need to try to insulate their economy from your future pressure. If instead the way you're pursuing geoeconomics is by making these blunt threats, do what I want or else, in the long run, everybody's going to know that the U.S. is going to take all of the surplus, which is going to mean that there's going to be no surplus left to take. And I think that that is one of the big shifts I've seen in U.S. policy that is most concerning for the entire world and also for the United States.
Actually, a good example also after the sanctions against Russia, the freezing of assets, many countries have started to buy gold, which is one of the explanations for the rising gold price, even with high interest rates, because governments diversified out of the U.S. dollar into gold.
Exactly. That's a perfect example of now that you've seen that threat, the forward looking, you don't know if you'll be the target. You work to insulate yourself more. And to harp on the Colombia example, you know, previously, how had the U.S. really weaponized the dollar and weaponized reserves most recently? Okay, when the Taliban took over Afghanistan, the United States seized reserves. Even then, that was, you know, seen as the sense in which you could think of that as a partial default. The Afghan government owned U.S. assets, promises to repay. The U.S. said, we're not paying. There's a sense in which the same thing happened to Russia. But in both of those cases, it was kind of seen as understandable. Of course, the Taliban taking over Afghanistan, that's, you know, that's not something that governments around the world are going to see, that they're going to be targeted under that. Similarly, you know, an invasion of another country, okay, we are not going to be subject to that. But once you see that the dollar and trade is going to be weaponized for, you know, the very specific policy goals of the Trump administration, like repatriation of migrants, well, then which country around the world isn't going to think, well, they could be next? I need to insulate myself.
And you said, okay, you know, it's clear, you know, we as a hegemon, as a provider of global public goods, you have to accept certain deficits and whatsoever. But one of the criticisms has been always around defense spending of the Europeans. And so defense is also public good. So, for example, if you are shooting down the Houthis, you basically do this for European trade. You don't do it for U.S. trade because it doesn't matter for the U.S. trade. I personally can understand that the U.S. probably says, the Europeans should do more for their own defense. And we told them for 15 years and that didn't change. And now we put pressure on them. So what would have been a smart geoeconomical strategy in order to get the Europeans to increase the defense spending? Because it doesn't mean giving up the role of, you know, providing a public global public good, but it would have reduced, you know, a bit the burden of the U.S. and still the U.S. would have provided a public good.
That I agree with you completely, and I'm afraid I don't have a great answer. That one, I am quite sympathetic to the idea of a classic free riding problem of the United States is paying. I'm far more concerned about the fragmentation of the NATO alliance than the free riding problem, though. And so, yes, I agree that there is a challenge that, you know, I think the U.S. could be rightly concerned that NATO allies were not hitting the defense spending cap. What the Trump administration had, you know, in some sense, raising defense spending in Europe because you don't believe the United States will be there if Europe needs them is a very different way, and I think the wrong way, to encourage raising defense spending conditional on keeping the United States there. But in this case, I agree. It's a particularly tricky one because, I mean, the power of the NATO alliance is that it was certain it would be there. Any introduction of do this or it's not an ironclad commitment opens the door. So I'm afraid there I don't have a clear example of where geoeconomics might have solved it.
Does geoeconomics have an answer about how to get out of the mess we are currently in? Now we have, China rises, US rises. I don't know if Mr. Trump is going to increase tariffs even more for China. We don't know what's happening. And it might well be that on Sunday when our conversation comes up, many things have happened already. But what would be a geoeconomics answer of getting out of this conflict? Because normally you talk about how to put pressure, but now we have to get out in a face-saving way.
Yes. So my fundamental concern, the one thing that is the hardest to change is just preferences. So the way in which we think of, as economists, the thing that we take as primitives is what a government wants. Okay? Now, if what the U.S. wanted was to be richer, I could give you a good answer for how the U.S. could make itself richer and de-escalate here. If the policy objective of the United States is to close every bilateral trade deficit, the way out of it is to somehow convince the administration that that is not a policy objective that is going to make the world better off. There is no reason to be closing every bilateral trade deficit, nor will the enacted tariffs close every bilateral trade deficit. In some sense, if there was a different objective of the American government, I think it's very straightforward. There's some kind of face-saving retreat in the exact same way that the initial, Canada and Mexico tariffs were delayed, where the Trump administration declared that there was some improvement in fentanyl coming across the border. Was that true? I have no idea. But there was some way to say, we've done it. If the public objective is, and they're actually sticking to shrinking these trade deficits, it's very hard. You're not going to achieve that without massive policy interventions. And so my real hope is that somehow that objective is dropped and there is some sort of face-saving ability to declare victory, even though I think it'll be very transparent to the world that, it wasn't. That's at least what I'm hoping for. I hope that it's not, a worsening of this ongoing crisis that compels the policy change. Little changes, by the way, should be sufficient to affect these formulas. So again, the famous formula of that now came out of what the tariffs are. So that was basically a calculation. The underlying idea of that calculation was what size tariff do you have to put on imports from every single country, taking American exports as given and the activity as the rest of the world is given. And so the calculation, it had a couple parameters. One was, how much does a consumer change their spending behavior in response to a price increase? And then how much does the price of a good increase in response to tariffs? And so first, that formula, when applied to every single country, will not work. That is a calculation that should work if you apply it to a very, very small country individually so that the rest of the world economy does not change at all. Even then, however, we have fantastic estimates of how much the price of a good changes in response to tariffs. It's so-called pass-through. And in fact, the paper that the Trump administration cites is by Alberto Cavallo, Gita Gopinath, Brent Nyman, and Jenny Tang. They estimate that at, I believe, 98%. So you raise a tariff 1%, the price of a good goes up by 0.98%. So nearly complete. You can basically think of it as you raise the tariff by 1%, the price of the good goes up 1%. For some reason, the Trump administration cited that study and said that the price of the good will only go up 0.25%. So just taking that as given, the tariffs are four times too high. Okay? Immediately. The tariffs are four times too high immediately. So something as simple as, we're using our own formula correctly to divide all of these by four. But the fact that the administration, at this point, they must know that the calculation is wrong and it hasn't been changed, they're now going into this trade war with tariffs on every country around the world based on a formula that they came up with that shouldn't work, that they plugged in the wrong numbers for. And so at some point, there has to be some acknowledgement that just putting in these tariffs, taking all of the assumptions that they made, such as no other behavior around the world will change, which cannot happen if you impose tariffs in every single country simultaneously, even then, the tariffs are too high. But fundamentally, that's what I'm hoping for. The other way out, by the way, is, you know, and this is where you see the administration with massively mixed messaging. Are they going to do a series of bilateral negotiations? And look, this is where I'm most optimistic that we partially get out of this. You saw Vietnam come out and say, we're going to have, you know, zero tariffs on the US. That said, though, even getting out there, that if there's a series of bilateral negotiations that get these tariffs back down where they were, I don't think that actually gets us out of this. I think that it's now clear that at a moment's notice, the United States is willing to rewrite the tariff rules. And to me, the deeper question is, let's say we get these tariffs back to where we were, which I'm not that optimistic on, what would it take for countries to believe that they would stay there permanently? That's a much higher ask. And there, I really don't know, given everything that's going on, what is, you know, what's happening.
But this could, of course, induce corporations over time to shift production to the US. This could probably lead to the fact that Mr. Trump's goal is partially achieved, because when I know that's a risk and I probably escaped it now, I still might move production in 2 or 3 years' time.
So the thing is, if I don't have any confidence that these tariffs will stay in place in their current form, because they're so divorced from the policy of the United States. And so if you're contemplating building a factory that's going to come online in 5 years, and it only is profitable if these tariffs stay in place, how could you know that you're going to make this investment here? And so here would be another example of how they could revise these formulas. Okay. I guess the reason that the Trump administration is so concerned about bilateral trade deficits is if you're buying more than you're selling to a country, there's a sense in which they are lending to you, they are investing in you. Okay. Now, there is the way they actually calculated this tariffs is on goods trade entirely. Okay. So physical goods. Now, the United States' primary export is services. So they did not even calculate the relevant bilateral deficit for what the asset trade would be. Okay. Suppose that I was a European firm that was contemplating, I've now been hit with these, you know, large tariffs because the US has a bilateral goods trade deficit with Europe. Okay. If all that happens is the Trump administration does the right thing and includes services trade in the calculation of the tariffs with Europe, well, then all of a sudden the tariffs are lowered tremendously. Because these were calculated in such an ad hoc manner, and you know, we've kind of seen the, you know, with China, the fact that we're now at 104%, it's hard to see how, if you are running a business, the optimal response to should I invest in the United States is not wait and see. And I think that that's the case where it's not just that you have a limited effect. It's that if the response of investment to the United States, if you had a system of tariffs that were permanent and certain, yes, I could see there in the long run why you'd have to invest in certain products in the United States. It's not that the United States will simply not have, you know, consumer electronics. Eventually, the market in the US is so big that we should be building consumer electronics there. But if you're not certain whether those tariffs will be in effect, it's such a risk that I can't see it sparking investment in the short run at all. I'm most inclined to think it's going to go the opposite direction.
Another question, and this concerns the role of the Federal Reserve. Because, you know, you correctly lay out that, you know, public good is also financial stability. Public good is, as you just quote, a lender of last resort. And we know in all times of crisis, the Federal Reserve Bank of the US has offered swap lines to their partners. So the Europeans, for example, so currency swaps. So they provided basically dollar liquidity to the ECB, which gave the ECB gave the money then to the European banks in order to cover their dollar shortages. My understanding is, and please correct me here, that this is not a written act by law that they have to do it, but it's an act which has to be allowed by the finance ministry of the US. Do we run the risk that, for example, if this turmoil in the markets continue and a bank or whatever gets into trouble, that the US Fed is not going to provide the liquidity because the finance ministry will say, no, we don't do this. The Treasury will say we don't do this because Donald Trump doesn't want to do it because he wants to use it as additional pressure to put pressure on other countries?
Well, I believe you are correct. I do not know the legal basis of the swap lines enough to speculate right now on what the current administration would be thinking there.
Let's assume I'm correct. What would be the implication?
I view the swap lines as and the ability of, you know, allies to access U.S. dollar liquidity view swaps as one of the underpinnings of how the dollar is used as a international currency. That fundamentally, the ability to have access to a lender of last resort, it's essentially serving the role of, you know, the way that deposit insurance works in the domestic economy. That it's one of the, you know, greatest added values. That it's not that deposit insurance is costly for a government to provide. If everybody knows that deposit insurance will be there, then in the event that you're worried about your bank, you don't have to get in line and queue for your money. The fact that everybody knows they don't have to queue for their money means that the banks don't fail in the first place. That's tremendously, you know, that kind of deposit insurance is incredibly valuable for, you know, the banking system. And I view swap lines as playing that role for the international economy. I do believe there's crises that we simply don't see. There may be foreign currency mismatch in operations in countries around the world where investors would be more concerned about the access of firms' access to dollar liquidity if they thought that in those crisis states of the world, the, you know, the governments of the borrowing firms and banks would not be able to access swap lines. You know, how we measure those runs that don't occur is a, you know, is something that's hard to quantify. You know, the countries that have access to swap lines view them as incredibly valuable. And I hope that that does not get used as a kind of tool for compelling behavior around the world. Given the disruption in treasury markets, that would seem like a very risky strategy for the United States to take, just even ignoring the welfare of countries all around the world. At this moment, anything that brings the role of the dollar into question is incredibly risky.
Unfortunately, we both know that, well, even if it's still risky, we cannot rule it out, unfortunately. Which leads me to my last question. What we are seeing here currently, is it typical for a hegemon being under pressure, being probably in decline, losing its hegemonic status?
The reason I'm not willing to go that far is that the policy beliefs that are driving our current crisis are so centered on the administration of President Trump. I am sympathetic to the idea that declining powers may take risky actions, that, you know, may try to combat the rise of the rising power in ways that may jeopardize the world economy. This is a case where it seems as if it's a set of actions that are designed to accelerate the decline of the hegemon, the United States. The great power of the United States in today's world was working in a broad alliance where countries around the world wanted to cooperate with the United States. The hope of the United States for maintaining its relative role vis-a-vis China and maintaining the stability of the world order was to continue having a set of friendly democratic countries working together. Because even though you've seen, you know, the size of the US economy as a share of the world economy decline, the size of, I'll say, the American-led coalition, or some, what I would call that, you know, last year, the American-led coalition was massive. It is not that there were many countries in the Chinese coalition. You look at the pattern of voting around Russian sanctions, and there were not many countries, you know, going with China, going with Russia. The Western alliance was fairly unified under the, you know, when President Biden was in office. And so while I think it's tempting to say this is the, you know, the lashing out of a declining power, there was a sense in which the broader, you know, American-led order was looking relatively healthy up to relatively recently. And so my hope is that there is some way to come back from the ledge. That to me is the big question right now. Is there going to be an off-ramp for everything we've seen over these past couple of months?
Jeff, I think it was a good last word because I share your hope. Thank you very much for your time. Thank you very much for your insights. And I hope we can stay in touch and probably we can have another discussion on future papers of yours again in this podcast. Would be a great pleasure. Thanks very much for today.
Thank you so much. Would love to. It was a pleasure chatting with you.